Werbung.
Seit 20 Jahren erleichtert Molly schon Zahlungen für Online-Händler, reduziert Papierkram und verhindert Checkout-Probleme im E-Commerce. Mittlerweile setzen viele bekannte Marken wie Koro und Drycon auf Mollys Zahlungslösungen. Das ist aber noch nicht alles. Das erfolgreiche Fintech aus Europa bietet auch unbürokratische Finanzierungen an. Brauchst du kurzfristig Kapital fürs Marketing? Mit Molly kannst du in wenigen Klicks bis zu 250.000 Euro Finanzierung erhalten und flexibel zurückzahlen, abhängig von deinem Umsatz. Wenn du also deinen Umsatz steigern und den Papierkram minimieren möchtest, dann schau mal bei molly.com/t3n vorbei und erfahre mehr dazu.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Mein Name ist Stella-Sophie Wolczak und heute ist bei uns Isabel Gabor zu Gast. Sie arbeitet als Freelance Creative Director Diversity. Und Isabel, das wäre direkt die erste Frage an dich. Was verbirgt sich dahinter?
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Also hinter meinem Namen verbirgt sich eigentlich grundsätzlich mal Creative Director in Text und Konzept. Also ich arbeite in der Werbung als Freelancerin aktuell, vorher festangestellt. Und dieser Zusatz Diversity, der ja so ein bisschen einzigartig auch ist, den habe ich bekommen in meiner letzten Agentur, weil ich mich sehr für Diversitätsthemen in der Werbung einsetze. Also vor allem in meiner Rolle als Kreative versuche, Werbung diverser zu machen, sensibler, authentischer und da halt auch die Menschen reinzubringen oder die Zielgruppen, die sonst nicht so repräsentiert werden, aber natürlich auch, wie man Werbung produziert, mit wem man arbeitet oder wie man besonders sensibel Werbung machen kann, ohne eben anzuecken, beziehungsweise bei den richtigen Menschen anzuecken. Das sind so Themen, die ich quasi mache und wo mein Herz auch total für schlägt. Aber grundsätzlich bin ich einfach Freelance Creative Director und der das Diversity dazu will, bekommt es immer dazu.
Du hast ja auch mit einem Kollektiv gegründet, nämlich den Ad Girls Club, der sich auch gegen Sexismus in der Werbebranche einsetzt. Und genau das ist auch heute unser Thema, nämlich Sexismus in der Werbebranche. Und zum Einstieg, damit wir alle einfach dieselbe Basis haben, weil ich glaube, das ist auch ein Begriff, der wird viel verwendet, aber es ist wichtig, sich da gerade in solchen Situationen immer nochmal bewusst zu machen, was ist das eigentlich? Wollte ich dich fragen, was ist eigentlich Sexismus?
Also die Definition von Sexismus ist die Diskriminierung von Personen aufgrund ihres Geschlechts. Natürlich Personen in Klammern, weil eigentlich sind das Finta-Personen, auch wieder ein Begriff, den man manchmal hört und irgendwie nicht weiß, was genau dahinter steckt. Es ist, unter Finta versteht man eigentlich nur Frauen, Inter, nicht-binär, Trans- und Artgender-Personen. Und da zählen eigentlich alle dazu, die nicht cis-männlich sind, um es einfacher zu machen.
Und die sind besonders häufig eben von Sexismus betroffen in der Werbebranche.
Nur, also ausschließlich die Personen sind von Sexismus betroffen. Und Sexismus ist ja auch, neben dieser Diskriminierung gibt es ja auch sehr viele Arten von Sexismus. Also es gibt diesen Alltagssexismus, den wir alle oder beziehungsweise die Finta-Person halt auch im Alltag erleben. Also zum Beispiel, es fängt an bei Catcalling auf der Straße, aber das sind auch die Fragen nach, wann wirst du Mama bei der Arbeit oder die Pink-Tags, die wir bei Produkten kennen, dass zum Beispiel pinke Produkte einfach teurer sind als die Produkte für Männer. Und dieser ganze Alltagssexismus, der ist natürlich auch in Agenturen und in der Werbung zu finden. Und dann gibt es aber natürlich auch den strukturellen Sexismus, also Gender Pay Gaps, dass es für Finta-Personen schwieriger ist, Karriere zu machen, also die Sachen, die quasi verankert sind in den Strukturen von Unternehmen.
Wenn wir jetzt aber in der Folge mal genau auf die Werbebranche gucken, wie kann sich das zum Beispiel äußern? Also mit was für Kampagnen? Ich gebe zu, ich habe direkt am Anfang an die typisch lächelnden Frauen gedacht, die von den kuriosesten Plakatwänden dann herunterblicken, wo die Frage doch dann recht schnell ist, was hat die jetzt beispielsweise mit dem Duschkopf zu tun?
Also es ist super vielfältig. Auch in der Werbung gibt es den Alltagssexismus, zum Beispiel diese Rollenbilder, die wir natürlich dann irgendwie haben, dass wir eine Frau in der Küche haben oder die Frau, die sich dann um das Kind kümmert und Pflaster aufklebt, das ist ja dann super selten irgendwie ein Mann, weil so eine Mutterrolle dann irgendwie vorlebt oder vorgegeben wird, die irgendwie veraltet ist, ehrlicherweise. Und dann gibt es natürlich auch wirklich einfach Sexismus, also Diskriminierung von Frauen in der Werbung. Wenn zum Beispiel, wir kennen das alle vor allem von so LKW-Werbung, wenn dann da irgendwas mit Rohre verlegen ist und dann ist da eine halbnackte Frau daneben. Also es ist von diesen sexistischen Rollenbildern, die natürlich immer noch sehr verbreitet sind, bis zu Hardcore-Sexismus und wirklich diskriminierend alles in der Werbung vorhanden, was wir aufnehmen. Und natürlich auch den Sexismus in den Agenturen, wo sich der Ad Girls Club natürlich dann auch besonders einsetzt, weil für Sexismus in der Werbung gibt es ja auch Initiativen wie Pinkstings, die da super viel Arbeit machen oder sehr gute Arbeit leisten.
Wenn wir jetzt mal auf die Agenturszene gucken, wie äußert sich da im Arbeitsalltag Sexismus und was unterscheidet das vielleicht auch von anderen Branchen, gerade in dem Feld?
Also natürlich hast du den Sexismus, der in der Gesellschaft ist, den hast du auch in den Agenturen. Also unlustige Witze, du hast natürlich auch sexuelle Belästigung, die übrigens natürlich gegen alle Geschlechter sich richten kann. Du hast ganz oft aber auch diese strukturelle Diskriminierung, weil wenn wir zum Beispiel anschauen, dass die Werbebranche mehrheitlich weiblich gelesen ist, also 60% aller Mitarbeitenden sind weiblich gelesen, dann schaust du dir aber die Führung an und da ist es irgendwie dann viel, viel weniger weiblich gelesene Person. Und da siehst du einfach, dass die Werbebranche zum Beispiel eine krasse gläserne Decke hat. Die Werbebranche ist ein sehr unschönes Umfeld, vor allem auch für gebärende Personen, weil die auch, also das ist einer der größten Gründe, warum diese Führungsetagen so undivers auch sind, weil einfach so getan wird, als ob gebärende Personen ihr Hirn gebären würden und ihre ganzen Fähigkeiten verlieren. Und dann hast du aber auch neben diesen ganzen Sachen diesen Bonus, dass in Werbeagenturen einfach die Hierarchien super flach sind. Da wird dann öfters auch mal ein Bierchen getrunken nach der Arbeit und irgendwie eine Pizza gegessen. Und da verschwimmen ganz oft dieses professionelle Miteinander mit diesem freundschaftlichen, offenen und wir sind doch alle nur irgendwie ne, befreundet. Und da ist natürlich dann viel schneller auch dieser Schritt da, mal einen dummen Spruch zu drücken, mal irgendwie einen Witz zu machen, mal irgendwie so ein bisschen ja, unprofessionell sich zu verhalten, weil man ja immer so tut, ach, wir sind doch alle irgendwie eine Familie und Freunde. Und das kommt da ja schon sehr, sehr häufig vor. Das ist, glaube ich, nicht so, dass es nicht andere Branchen gibt, die ähnlich sind. Weil ganz ehrlich, das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe noch nicht in so vielen anderen Branchen gearbeitet. Aber die Werbebranche ist da schon irgendwie ein krasses Futter auch. Also es ist schon irgendwie ein Boden, der sehr offen ist für Sexismus, wo der sehr sprießen kann, leider.
Und gerade ja aus diesem Agentursetting, aus diesen Teams, wird ja dann aber die Werbung heraus angetrieben. Das sind ja die kreativen Köpfe, die sich Kampagnen überlegen, die natürlich auch Unternehmen diesbezüglich beraten. Das heißt ja, da liegt ja dann so ein bisschen auch die Wurzel des Problems, oder wenn wir Sexismus beispielsweise bei einer Plakatwerbung jetzt sprechen.
100%. Oft auch eben, weil die Führungsrollen männlich gelesen sind, weil die entscheidenden Personen männlich gelesen sind. Natürlich hast du im Team dann weiblich gelesene Personen, die sagen, oh, ich fühle mich mit dem nicht unwohl. Aber wenn dein Chef das abnickt und sagt, nee, das ist doch super, dann ist es super schwer, dagegen anzukommen und sagen, nee, du liegst falsch. Also das ist nicht deine Kompetenz. Nur weil du Führungskraft bist, bist du halt auch nicht Sexismusexperte. Und da liegt die Kompetenz vielleicht bei mir und das sollte ich entscheiden. Das ist ganz oft auch das, was wir oder was ich gespiegelt bekomme von Mitarbeitenden. Ey, diese Kampagne, die da rausgekommen ist, die super sexistisch war, ich habe da meinen Mund aufgemacht und gesagt, ich finde das problematisch und wurde einfach ignoriert. Und wenn natürlich dieser Sexismus toleriert und akzeptiert wird im Umfeld, im Arbeitsumfeld, dann wird es auch toleriert und akzeptiert in der Werbung.
Was wäre dann vielleicht genau für so eine Situation, die wahrscheinlich auch einige der ZuhörerInnen kennen, dein Rat? Wie gehst du damit um? Gerade auch, ich meine, als beratende Funktion, du sagst, hey, das ist eine sexistische Kampagne, wollen wir das wirklich? Ist das jetzt noch modern? Und dann heißt es, naja, du wirst nicht gehört. Was sollte da die Reaktion der Betroffenen sein?
Oh, ich finde das schwer, auf die Schultern der Betroffenen irgendwie runterzuwälzen. Natürlich ist es super wichtig, den Mund aufzumachen, und es ist unfassbar wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Aber wenn sich die Führungsstrukturen einfach dagegen stellen und da absolut keine Sensibilität haben und dich nicht ernst nehmen, dann obliegt es nicht dir, das zu ändern. Also das ist auch einfach schwer machbar. Ich glaube, die Lösung für das Problem die Lösung des Problems ist, dass wir die Führungsebenen sensibilisieren, dass wir da einfach hinbekommen, dass die verstehen, okay, wenn meine Mitarbeitenden schon sagen, dass das sexistisch ist, dann sollte ich es vielleicht einfach nicht machen. Egal, ob ich jetzt persönlich vielleicht das nicht so sehe oder das nachempfinden kann, du musst ja damit rechnen, dass es sich dann bei Veröffentlichung auch draußen dann einfach verstärkt, also es dann noch mehr Menschen sind, die das auch so sehen und dass du einen Shitstorm abbekommst. Das heißt, eigentlich ist es wunderschön, wenn du intern Menschen hast, die sagen, ey, ich habe die Sensibilität dafür und ich sehe, dass das nicht okay ist, dann hör einfach drauf. Also das Beste ist einfach drauf hören, und wenn du Mitarbeiterin in so einem Unternehmen bist und sensibel bist, das können ja auch alle Geschlechter sein, die dann sagen, hey, ich finde es gar nicht okay, dann probier's, und wenn du es nicht durchbekommst, ist es aber auch nicht deine Schuld oder dein Fehler, weil du entscheidest ja nicht.
Du hattest auch ganz am Anfang angesprochen, das Teamgefühl, dieses, hey, wir gehören ja zusammen, und dann wird die Stimmung lockerer. Es kann ja auch positiv sein, ein gutes Teamgefühl zu haben, auch mal einen lockeren Witz machen zu können. Das kann ja auch für ein Team sprechen. Das Problematische ist ja dann, wenn eben das Ganze zu Sexismus führt. Wie würdest du Betroffenen damit raten, damit umzugehen? Das im Team direkt adressieren, auch eher an eine Führungskraft wenden?
Es ist sehr situationsbedingt. Also erstens mal kommt es natürlich total darauf an, was das für ein Spruch ist und wie du den wahrnimmst. Also Sexismus ist ja auch ganz oft eine Wahrnehmungssache, die von Person zu Person unterschiedlich ist. Ich würde sagen, wenn das irgendwas ist, einfach unangebracht, dann ist natürlich immer schöner, das direkt anzusprechen und zu sagen, hey, du, das war jetzt gar nicht okay. Dabei ist wichtig, und das ist das Einzige, was funktioniert, immer auf Augenhöhe zu sprechen, immer versuchen, irgendwie das konstruktiv anzubringen, auch klar zu formulieren, ey, das war gerade nicht okay, ohne die Person dann irgendwo anzugreifen, weil ganz oft ist ja dieses, das war sexistisch, wird wahrgenommen als, du bist ein Sexist, was es einfach nicht ist, sondern jede Person sagt mal etwas, was nicht okay ist, und das macht aber nicht deinen Charakter aus. Und da habe ich gemerkt, dass immer sehr viel bringt, dann einfach super offen drüber zu sprechen und das ganz neutral anzumerken, zu sagen, hey, der Witz, boah, der war gar nicht so okay. Und wenn das nicht geht, weil das Umfeld nicht stimmt, und das ist leider ganz oft der Fall, zum Beispiel bei einem KundInnen-Meeting, dann sagt die KundIn irgendwas, was nicht okay ist, dann ist es nicht für jede Person, vor allem im Machtgefälle, dann so einfach zu sagen, hey, sorry, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so cool, sondern da natürlich dann an Führungskräfte wenden, das nochmal spiegeln, sagen, hey, was sollen wir machen, wie können wir da vorgehen, ich finde es wirklich nicht okay, dass das gesagt wurde, und zu schauen, was passiert dann. Und sonst gibt es natürlich auch immer Ansprechpersonen, oder muss es in Unternehmen geben, wo man hingehen kann, und vor allem bei Personen, die nicht daraus lernen wollen, die das regelmäßig machen, die immer wieder unangenehm auffallen, ist es halt auch wichtig, das nach oben weiterzugeben. Weil ganz oft rutschen diese Personen dann immer durch, weil es immer nur so ganz kleine Sachen sind. Am Ende ist es aber eine riesige Ladung von kleinen Sachen, und die kommen einfach damit durch, weil alle das immer für zu klein halten und denken, ach ja, so ist er halt, und das darf nicht sein. Also dann auch wirklich, wenn man merkt, man kommt an diese Person nicht persönlich ran, nach oben spiegeln, zur Führung gehen, natürlich auch People and Culture Abteilung, super wichtig, also da dann wirklich auch weitere Schritte einleiten. Aber es kommt immer auf die Situation an.
Du hattest gerade auch gesagt, wer Sexismus adressiert an eine Person, möglicherweise vermittelt er damit, ohne es zu wollen, oder es wird so wahrgenommen, jetzt werde ich hier als Sexist irgendwie dargestellt. Das zeigt ja, was für eine hochpersönliche Diskussion eben auch, weil Sexismus was mit Wahrnehmung zu tun hat, das ist. Ist das auch was, was dir immer wieder auffällt? Wird das weniger oder bleibt das einfach ein sehr, sehr persönliches Thema?
Das ist unfassbar persönlich und leider, also es ist auch, das macht es super schwer für Menschen wie mich, die das versuchen irgendwie aufzulösen und da immer irgendwie auf einer Höhe an Menschen heranzutreten, die respektvoll ist und auf Augenhöhe. Es ist immer ganz schnell diese persönliche, dieses Angriffsgefühl, ne? Und ich würde nicht sagen, dass es mehr wird, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das kommt immer auf den Empfänger an. Aber man merkt, dass sich das so ein bisschen verschiebt. Also es Menschen gibt, die immer milder werden und immer mehr Verständnis dafür haben und auch langsam verstanden haben, okay, das ist halt wirklich ein Problem. Und wenn mir jemand das sagt, dann ist es nicht, weil ich die Person bin, die jetzt irgendwie falsch ist, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann gibt es natürlich auch einfach Menschen, die keinen Bock auf diese Diskussion haben und sagen, nee, also ich bin kein Sexist, ich habe eine Tochter zu Hause, ich kann das gar nicht sein, so, ne? Das ist ja immer mein Lieblingsargument. Und das ist halt Charaktersache. Also wenn man nicht mit den eigenen Fehlern umgehen kann, wenn man nicht Kritik annehmen kann, wenn man denkt, man ist über alles erhaben, dann ist es einfach eine Charaktersache. Und das bekomme ich auch nicht weg, das bekommt auch diese Diskussion nicht weg.
Es ist auch was, was glaube ich gerade auch möglicherweise durchaus bei Kreativen ein Thema ist, weil Kreative haben Ideen und die wollen sie ja auch präsentieren, die wollen sie verteidigen. Das ist so ein kleiner Schatz. Und wenn der dann natürlich als sexistisch wahrgenommen wird, macht's die Sache ja noch schwieriger. Deswegen meine Frage an dich. Ich habe immer viel den Eindruck, gerade wenn auch über Kampagnen, über Außenwerbung gesprochen wird, gibt es schnell zwei Lager. Es gibt ein Lager, es findet es total toll und ein Lager, es findet es total blöd. Aber dass die beiden sich in der Mitte treffen, wird immer schwieriger, oder?
Das Ding ist halt, also ich bin vor 14 Jahren in die Werbung gestartet und das oberste Bewertungsinstrument war immer Kreativität. Es war immer, diese Idee ist unfassbar kreativ. Und das hat quasi eigentlich schon allem anderen den Garaus gemacht. Es war meistens egal, ob das jetzt 100% aufs Briefing gepasst hat, ob das irgendwie perfekt fürs Unternehmen war. Es war einfach nur, oh mein Gott, die Idee ist super kreativ. Damit gewinnen wir Awards, die sorgt für Aufmerksamkeit. Also vor allem dieses Aufmerksamkeitsding, das war halt immer so diese Messlatte, womit dann entschieden wurde, ob die Idee gut ist. Und dann kommen jetzt halt einfach irgendwie die jungen Menschen und sagen, du, nee, also die Idee können wir nicht machen. Die ist sexistisch. Die Idee können wir nicht machen, die ist rassistisch. Die Idee können wir nicht machen, die ist XYZ. Und dann hast du eine unfassbar gute Idee in deinem Kopf, die du natürlich total feierst. Und dann kommt jemand und sagt, nee, die ist scheiße. Und das tut weh. Das habe ich auch schon gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie eine Kampagne mir selber abgeschossen habe, weil ich dachte, boah, nee, Isa, die ist ein bisschen zu drüber. Und das ist nicht angenehm. Aber es ist unfassbar wichtig, einfach zu merken, wenn meine Werbung nicht sensibel ist, deshalb rede ich immer über diese Sensibilität in Werbung, dann ist sie nicht gut. Es ist scheißegal, wie kreativ deine Idee ist, wenn sie gegen unten tritt, wenn sie unsensibel ist, dann ist sie nicht gut. Und das muss in die Köpfe. Und natürlich ist es dann so, wenn ich zum Beispiel eine Kampagne kritisiere, dass dann da Menschen dafür kämpfen und sagen, ja, aber viele finden die Idee ja auch gut, ihr seid einfach zu sensibel. Und dann denke ich immer so, also erstens mal gibt es keinen zu sensibel Punkt. Und wenn deine Werbung so krass diskutiert wird, auch wenn es nichts an deiner Meinung ändert, aber wenn deine Werbung so krass diskutiert ist, ob sie zum Beispiel diskriminierend ist, dann ist die Kampagne scheiße. Es gibt nichts anderes. Wenn es für so Diskussionen sorgt, dass Menschen sich so getriggert fühlen und angegriffen und diskriminiert, dann ist sie einfach nicht gut. Und das ist etwas, das müssen ganz viele verstehen.
Was sagst du dann zu einer Gegenreaktion nach dem Motto, naja, aber wir wollen mit Werbung Aufmerksamkeit und die Kampagne, die wird diskutiert, über die wird gesprochen. Das heißt, sie ist gut, weil sie sorgt für Aufmerksamkeit.
Also könnte ich im Strahl kotzen. Ich sag's, wie es ist. Aufmerksamkeit auf den Rücken von marginalisierten Gruppen. Also wenn das dein größtes Ziel ist, dann tust du mir echt leid. Dann habe ich wirklich den Glauben an Werbung verloren. Weil wir sehen tagtäglich oder wöchentlich, weltweit wahrscheinlich tagtäglich, wie richtig geile Werbung funktioniert, ohne auf den Nacken von marginalisierten Gruppen zu treten. Das geht und das geht verdammt gut. Du kannst unfassbar provozierend sein, du kannst mega witzig sein, du kannst wunderschöne Headlines schreiben, ohne dass Leute sich davon angegriffen fühlen. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du vielleicht einfach nicht so gut in dem, was du tust. Und dieses, es geht um Aufmerksamkeit und negative Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit, nein. Also wir haben ja jetzt erst gerade dieses eine Beispiel mit dieser Vital Bowl gehabt, mit diesem Bowl Job for Free. Ich werde kein Vital benutzen und ich wäre die Zielgruppe. Ich wäre die totale Zielgruppe. Ich use Recaps. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen kann, aber ich nutze das. Ich finde das ganz toll. Ich fand die Reaktion von Vital noch viel schlimmer als die Werbung. Weil dieses Undifferenzierte zu sagen, naja, wir wollten ja nur Aufmerksamkeit und es hat ja super funktioniert und deshalb ist unsere Reklame gut. Das ist doch Bullshit. Wenn so viele Menschen ein so negatives Störgefühl bei dieser Kampagne haben, dann ist sie einfach nicht gut. Und sich dann da rauszuwinden und zu sagen, ja, es ist halt Aufmerksamkeit, das geht doch besser. Also, das bekommen doch andere hin mit richtig geiler Werbung, ohne diskriminierend zu sein.
Die Kampagne war ja ein Diskussionspunkt. Ich hatte gesehen, du hast auch bei LinkedIn beispielsweise auch kommentiert, dich da an dem Austausch beteiligt. Ich würde das jetzt so stehen lassen, weil wir natürlich in dem Punkt jetzt nicht gerade aktuell die Gegenseite hören können. Es gab auf beiden Seiten Argumente, warum die Kampagne so gelaufen ist und warum sie so nicht hätte laufen sollen. Aber ich würde gern darauf eingehen, wie man aus deiner Sicht sowas eben, sagen wir mal, Kampagnen generell einfach nicht sexistisch gestalten kann und trotzdem Reichweite und Aufmerksamkeit bekommt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist dann immer dieses Entweder-Oder. So nach dem Motto, Sex-Sales gilt immer noch. Gilt Sex-Sales noch? Vielleicht die Frage vorneweg.
Also Sex-Sales ist sold out. Bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir uns zum Beispiel die Werbung anschauen für war das hier Calvin Klein Unterwäsche mit dem Darsteller von The Beer. Der ist ja auch sehr unbekleidet und irgendwie ist es natürlich auch irgendwo Sex Sales, weil der natürlich einen krassen Body hat und dann alle gesagt haben, oh wie cool. Aber das wurde halt nicht sexualisierend dargestellt. Das war von der Aufmachung, vom Stil, von allem, das geht ja auch um Unterwäsche, deshalb ist eh schon mal kein Sexismus, weil wenn es um Unterwäsche geht, kannst du natürlich auch eine Person in Unterwäsche zeigen. Das wurde aber trotzdem, hat es natürlich diesen Sex-Sales-Faktor ein bisschen, muss man ganz ehrlich sein. Das funktioniert da aber, weil es generell einfach nicht sexistisch war. Ansonsten finde ich, Sex-Sales können wir einfach vergessen. Also wir brauchen das nicht mehr, wir können alle bessere Werbung machen, wir sind alle kreative und wenn wir nur Sex-Sales können und nur Provokation mit Sexismus, also dann können wir uns abschaffen, tut mir leid. Also dann ist es wirklich, das können wir besser. Was war nochmal die Frage vorher?
Die vorherige, aber du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, war, wie können wir Werbung eben nicht sexistisch machen, aber trotzdem auch für Reichweite und für Aufmerksamkeit sorgen? Ich glaube, der erste Tipp war ja schon, du kannst durchaus auch, ich nenne es jetzt mal platt, auf nackte Haut setzen, wenn es eben zum Produkt passt und damit einen Sinn hat.
Also es gibt so viel gute, also erstens ist immer schön, wenn man nicht gegen unten tritt. Also Provokation kann ja auch gegen Dinge gehen, die halt nicht marginalisierte Gruppen sind. Du kannst ja auch, wie zum Beispiel Fritz Kohler, Nazis provozieren. Das finde ich zum Beispiel natürlich gut. Das ist, da kann man nichts anderes als provozieren. Du kannst provozieren, indem du extrem witzig bist und für Aufmerksamkeit sorgen. Also Humor ist, glaube ich, generell Emotionen ist etwas, was super funktioniert. Man denkt nur an die Edeka-Opa-Werbung, die ja auch unfassbar provoziert hat und irgendwie diskutiert wurde, aber die hat halt auf jeden Fall niemanden diskriminiert und die war verdammt gut. Also es gibt so viele Positivbeispiele. Ich glaube, wenn man auf Emotionen setzt, wenn man Provokation in die richtigen Richtungen nutzt und wenn man natürlich auch manchmal an der Grenze schrammt, dann funktioniert das. Und da gibt's tausende Beispiele. Also Gorillas-Werbung fand ich immer unfassbar witzig und gut. Die hat ja auch immer für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt zuletzt DFB natürlich irgendwie sehr aufmerksamkeitsstark. Also ich glaube, das geht auch wirklich ohne Sexismus und Diskriminierung. Kriegen wir alle hin, hoffentlich.
Ich würde gerne noch einmal so ein bisschen dann wirklich auf so ein Agentursetting gucken. Also die Vorstellung, da werden jetzt Ideen gepitcht, da wird diskutiert. In solchen Räumen, wenn die Idee entwickelt wird, wo kommt es darauf an, damit eben Sexismus da möglicherweise einfach schon keinen Platz hat? Es kann ja auch sein, dass eine Idee gut ist und eben nur ein bisschen gefeilt wird, damit sie nicht so ein, ich nenne es jetzt mal, Sexismus-Hieb bekommt.
Voll, weil es ist ja auch sehr, also man muss auch ehrlich sein, den Sexismus, den wir jetzt noch in der Werbung haben, der ist oft sehr subtil. Das ist ja nicht mehr wie früher irgendwie so unfassbar platt, wie so IWC-Kampagnen irgendwie, so schön wie meine Frau tickt aber richtig, das haben wir ja zum Glück nicht mehr. Also das hat sich ja schon geändert und um diesen subtilen Sexismus zu umgehen, gibt es mehrere Hebel, die man nutzen kann. Also der erste Hebel ist immer Leute zu fragen, also bei jedem kleinsten Gefühl der Unsicherheit. Und ich bin mir sicher, dass das jede Person hat, so ein ganz kleines Bauchgefühl, ich weiß nicht, direkt Leute zu fragen und Meinung einzuholen und die dann auch zu akzeptieren. Dann ist es natürlich unfassbar wichtig, dass sowieso die Agentur sensibilisiert ist und sich mit Themen auseinanderzusetzen, da auch irgendwie offen dafür zu sein, zu lernen, zu verstehen, was überhaupt Sexismus ist. Dann schon bei der Ideenbeschreibung, also ganz am Anfang darauf zu achten, wie schreibe ich die Rollenbilder auf? Muss jetzt wirklich wieder der Dude an den Grill oder kann es halt auch mal die Frau sein? Muss die Frau das Pflaster aufkleben? Nein. Also so Dinge schon zu überlegen. Dann, wenn irgendwo im Umfeld dann Meinung aufkommen, auch wenn es die Praktikantin ist und du der CD, aber diese Person sagt, ich habe da ein Bauchgefühl, direkt hinterfragen. Also ich glaube immer dieses auf Meinung hören, das Bauchgefühl hinterfragen ist super wichtig. Schon bei der Ideenbeschreibung darauf zu achten, dass man irgendwie nicht stereotypische Rollenbilder repräsentiert und dann auch bei der Umsetzung auf weiblich gelesene DienstleisterInnen und Diversität bei den DienstleisterInnen zu achten. Weil ganz oft, also was ich jetzt auch schon gehört habe, ist es auch so, dass dann zum Beispiel ein Film gemacht wurde, der war in der, wie er aufgeschrieben wurde, völlig okay. Dann war da ein Regisseur, der gesagt hat, ja, können wir bei der nicht noch irgendwie den Ausschnitt ein bisschen tiefer machen und keine Ahnung was. Und dann wurde das wirklich so in der letzten Sekunde noch versaut. Und dann stehst du da und denkst, fuck, das kann natürlich weniger passieren, wenn du da halt ein Female Gaze, also zum Beispiel eine weibliche Regisseurin nochmal drauf schauen lässt oder das machen lässt. Das ist auch immer eine gute Sache. Und dann ganz am Ende Sensibilitätschecks. Und das ist, glaube ich, das Größte, was man machen kann, das Beste. Natürlich gut, wenn man das vorher irgendwie schon macht. Aber ich mache das ja auch Sensibilitätschecks. Ich bekomme öfters mal Kampagnen gespiegelt, bevor die rausgehen. Und ich werde gefragt, kann man das so machen? Hast du da ein ungutes Bauchgefühl? Vor allem, wenn man selber irgendwie nicht ganz sicher ist bei der Darstellung. Vor allem auch noch andere Diversitätsthemen irgendwie besser auffassen können oder aufnehmen können und bewerten können. Und das empfehle ich halt wirklich, wenn man das nicht intern hat, dann extern. Und wenn man es intern hat, dann bitte wirklich mit Expertinnen und nicht einfach nur, wir fragen jetzt eine Frau im Raum und wenn die es okay findet, dann ist es okay.
Da nochmal direkt eine Frage zu, was sind denn diese Checks? Gibt es da einen Fragenkatalog? Kann ich mir den irgendwo runterladen? Kann ich das in-house machen? Wie funktioniert das?
Also das erste auf gar keinen Fall, es gibt keine Checkliste. Es gibt natürlich Stolpersteine oder gewisse Punkte, wo man eben drauf achten muss mit der, wie beschreibe ich Rollen und so, wen buche ich zur Umsetzung etc. pp. Also das gibt es natürlich, aber da gibt es keine Checkliste, also die müsste ja ellenlang sein. Wie diese Checks funktionieren, ist ganz einfach. Man holt sich ExpertInnen, intern oder extern. Meistens hat man die intern natürlich nicht zu allen Themen. Und das sind die Personen, die eine gewisse oder eine besondere Sensibilität für diese Themen haben. gibt denen die Ideen und sagt, lest da mal drüber, was fällt dir auf, wo hast du irgendwie ein ungutes Bauchgefühl. Und dann, und das kann ich natürlich dann als Kreativ auch machen, mache ich meistens Gegenvorschläge. Also ich bin ja immer gar kein Fan davon, einfach nur zu sagen, das ist doof, oder das sagt man auch nicht, das ist unklug, sondern ich sage dann einfach meistens, ich habe hier ein ungutes Bauchgefühl, aber nimm doch mal die Line oder wie wäre es, wenn wir es so drehen? Und meistens sind es ja dann wirklich kleine Kniffe, die helfen, um das dann besser zu machen.
Ich habe noch eine Frage, die nochmal einen kleinen Tick zurückgeht, nämlich nochmal zum Prozess. Und zwar zu dem, du hattest auch gesagt, auch wenn die Praktikantin beispielsweise sagt, ey, ich habe hier ein blödes Bauchgefühl, muss ich auch die Praktikantin erstmal trauen. Also wie vielleicht als gerade als Führungskraft kann ich auch nochmal dafür sorgen, dass ich A, ein Klima habe, wo jeder so ein Bauchgefühl auch wirklich äußert und B, aber auch dafür sorge, dass vielleicht KritikerInnen dann nicht sagen, Moment, jetzt fängt ja jeder an und sobald es mal irgendwo zwickt und zwackt, da kommen wir ja gar nicht mehr vorwärts, wir haben ja auch verdammt nochmal Deadlines. Wie ist da das Mittelmaß zu finden?
Also ich finde, es gibt nichts Schlechtes an Nummer 2. Weil ich weiß, dass es so ähnlich sein wird. Also auch wenn alle befähigt sind, ihre Meinung zu äußern, wird es nicht so sein, dass jetzt plötzlich alle anfangen rumzumeckern und jedes kleinste Detail zu hinterfragen. Ich glaube, dieses Gefühl von offener Kommunikation, das hängt nicht nur mit diesem Thema zusammen. Also natürlich ist es gut, immer wieder zu erwähnen, bitte sagt, wenn euch was auffällt und jede Person hier im Raum hat die Befugnis, Kritik zu äußern, egal an welcher Position du gerade stehst. Aber das sollte für mich eigentlich, das hat nicht nur mit diesem Thema zu tun, das sollte ja generell gelten. Also das sollte ja grundsätzlich sollte so ein Raum geschaffen werden, wo jede Person immer das Gefühl hat, ich kann auch gerade meine Bedürfnisse, meine Gefühle, meine Einschätzungen äußern. Und natürlich ist es immer gut, wenn man das nochmal verstärkt, indem man das immer wieder betont. Aber ich kenne auch unfassbar viele Leute, die sagen, ja, bei mir ist das so. Und am Ende ist es dann gar nicht so, weil wenn du es dann machst, dann sind sie trotzdem angepisst. Also das ist etwas, das lebt man entweder oder nicht. Und wenn man es nicht lebt, dann kann man auch nicht viel daran ändern. Dann hilft es auch nicht immer wieder zu sagen, sondern man muss es halt wirklich leben und auch das Gefühl geben, dass es so ist.
Da kommt dann der Sprung zur ganzen Unternehmenskultur.
Genau. Und das ist ja sowieso auch einfach für mich etwas, in diesen ganzen Diversity-Diskussionen ist immer so, dass irgendwie ein Unternehmen denkt, wir sind jetzt irgendwie ein Haus und dieses Thema Kultur, wie man mit Menschen umgeht, Diversity, Sensibilisierung wird dann wie irgendwie so ein Glasdach noch draufgesetzt, so ein Anbau. Und dann denkt man, das reicht, aber das muss ja ins Fundament unten. Also diese ganzen Diversity-Punkte, die müssen eigentlich in die Unternehmensziele eingebaut werden und darauf muss dann quasi das Haus aufbauen. Es reicht nicht, wenn du das oben wie so ein Dach draufsetzt und sagst, so, wir haben das jetzt mal irgendwie hier eingeführt und jetzt soll es funktionieren. Das klappt natürlich nicht.
Sprich, in die Unternehmensziele einbinden, von Führungskräften vorleben lassen und dann kann sich das Ganze so entwickeln.
Genau.
Ich habe noch eine Frage. Du hattest es einmal so angerissen, bevor wir so langsam zum Abschluss kommen. Und zwar, dass wir natürlich jetzt ganz anders über Sexismus in der Werbebranche sprechen als vor 15 Jahren möglicherweise. Also es ist eine Entwicklung da. Sprich, es ist was besser geworden, oder?
100%. Also die in den Agenturen teilweise, das kommt immer drauf an, welche Agenturen das sind, in der Werbung auf jeden Fall, weil wir einfach als Gesellschaft sensibler geworden sind. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir Sexismus viel besser sehen können, wo wir viel sensibilisierter darauf sind, wie wir Werbung machen wollen und wie wir auch als Unternehmen auftreten wollen, wo wir wissen, dass es auch Konsequenzen haben kann, wenn man unsensibel kommuniziert, weil natürlich KundInnen jetzt auch keinen Bock auf einen Shitstorm haben, und wo auch einfach Menschen in Räumen sitzen, ganz oft in Agenturen, die auch einfach sehr klug sind, sehr gut in dem, was sie tun und auch einfach wissen, nee, das geht gerade nicht.
Glaubst du, dass wir eines Tages überhaupt gar nicht mehr so eine Podcast-Folge aufnehmen werden, weil es gar keinen Sexismus in der Werbebranche mehr gibt?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass Sexismus einfach so tief in unserer Gesellschaft verankert ist, dass es immer Sexismus geben wird. Also es ist natürlich meine größte Hoffnung, dass es nicht so ist, aber wenn wir jetzt mal realistisch bleiben, das wird es immer geben, aber da wird sich auch noch vieles tun. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt teilweise auch so ein bisschen wieder Gegenbewegung spüren, leider, dass das sich kontinuierlich verbessern wird und immer weniger wird und auch immer, vor allem im strukturellen Bereich, was ja auch sehr wichtig ist, abnehmen wird, weil wir kämpfen ja weiter.
Wo du es gerade angesprochen hast, dass es eben auch vielleicht wieder aktuell mehr stärkeren Gegenwind gibt. Ich glaube, das ist doch umso wichtiger, dass wir offen miteinander kommunizieren. Das wäre so ein kleiner Wink nochmal zu dem vorhin, mit wie persönlich das Ganze auch ist. Also würdest du sagen, dass es gerade jetzt nochmal an der Zeit ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu schauen, sensibel zu sein und eben auch offen Kritik anzunehmen, oder? Weil ich meine, jeder von uns kann auch mal in Fettnäpfchen in dem Bereich treten.
Ah, ich bin auch Queen of Fettnäpfchen. Also wenn ich überlege, wie ich noch vor 5 Jahren gesprochen habe, was ich noch alles gesagt habe und wie ich teilweise gedacht habe, ist ein riesiger Prozess, der auch bei mir stattgefunden hat. Und wir alle können ja nur durch Kritik wachsen. Und wenn wir diese Kritik auf Augenhöhe anbringen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir mit Menschen nicht sprechen, als ob sie unklug sind, nur weil sie etwas vielleicht noch nicht gehört haben, verstanden haben, sondern einfach die Menschen da abholen, wo sie sind und wohlwollend Kritik an sie adressieren und wirklich mit dem Willen, etwas zu verbessern und sich nicht nur über andere Menschen zu stellen, das ist ganz wichtig. Kritik darf nie so geäußert werden, dass sie so beim anderen ankommt, dass man denkt, oh, ich stelle mich jetzt gerade über dich, weil du Dummbatz verstehst es gerade nicht, sondern immer wohlwollend und hey, es ist nicht okay und vielleicht so und so und so, dann kriegen wir das hin und das ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, es müssen auch ganz, ganz viele Menschen lernen. Das ist ja ganz oft in meinem Kommentarfeld so, dass ich zum Beispiel Sexismus ankreide und dann kommt da ein Dude und sagt, nee, das ist kein Sexismus. Und da kommt dann gar nichts, was irgendwie, also da kommen keine Argumente, da kommt einfach nur, nein, ich halte dagegen. Bei einer Frau, die selber betroffen ist und in dem Gebiet Expertin ist. Und das ist unfassbar frustrierend, aber das zeigt auch einfach, dass diese Person das gar nicht sehen möchte. Die möchte das noch gar nicht annehmen. Die ist noch gar nicht an dem Punkt zu sagen, ich bin offen dafür, über Sexismus nachzudenken. Das ist so eine Abwehrhaltung. Man könnte ja mir was wegnehmen und ich fühle mich gerade unklug, weil ich das nicht sehe, so ein bisschen. Und da ist es einfach, ich glaube, da ist es wichtig, dass man lernt, einfach auf andere zu hören und zu denken, okay, wenn die Person das sagt, wenn diese Person das sagt und wenn das 500 Menschen online sagen, vielleicht sollte ich da mal mich selber hinterfragen und schauen, ob ich Blindspots habe.
Aber wahrscheinlich auch gerade in so einer Situation, ich glaube, das wird dich ja natürlich auch emotional an irgendeiner Stelle mal aufregen und triggern, solche Kommentare, über die du gerade gesprochen hast. Es ist ja auch menschlich. Ich glaube, auch da wahrscheinlich noch mal als hilfreiche Sache darauf zu achten, hey, das Thema wieder in den Vordergrund zu rücken und auch sich bewusst zu machen, hey, das sind auf beiden Seiten gerade die Ablehnung und die Befürwortung, das sind auch Emotionen, die da aufeinander preschen und vielleicht auch dafür die Gegenseite nochmal sensibel zu sein, oder? Wo du gerade gesagt hast, nicht der erhobene Zeigefinger, sondern auch nochmal gucken, hey, was passiert denn da gerade? Wie kann ich auf die Person eingehen? Was sagt die mir? Was sage ich der? Ist das auch was, wo du sagst, ist wichtig? Oder sagst du dann, nee, lass ich, wie es ist? Da ist jetzt aktuell, komme ich da nicht weiter.
Oh, das kommt so drauf an, wie kommuniziert wird. Also wenn jemand sagt, ich sehe den Sexismus da nicht und dann bringe ich Argumente und dann kommt einfach nur Vogue-Wahnsinn und keine Ahnung was, dann bin ich da raus. Also da ist mir meine Energie einfach zu wertvoll und ich bin auch, ich muss keine kostenlose Aufklärungsarbeit anbieten. Wenn aber jemand mega offen dafür ist und wirklich diskutieren möchte und wirklich, also ich muss auch sagen, ich habe mehrheitlich unfassbar positive Kommentare, auch von Menschen, die es vielleicht nicht ganz nachvollziehen können und die super respektvoll einfach nachfragen, hey, ich sehe das selber nicht, magst du das erklären? Und das wird dann immer auch von anderen Menschen, nicht nur von mir, super schön aufgelöst und immer sehr respektvoll und das freut mich, das liebe ich auch, weil ich glaube, das ist das Schönste, wenn du dazu beitragen kannst, dass jemandem irgendwie die Augen geöffnet werden. Aber, und das, man muss einfach mal realistisch sein. Die Situation, in der wir gerade sind, das ist wie zwei kleine Kinder, die um Kuchen streiten. Und das eine Kind hat halt 3/4 Kuchen und das andere hat 1/4 Kuchen. Und natürlich ist das Kind mit 1/4 Kuchen im Recht zu streiten und versucht jetzt irgendwie, dass es fairer wird. Aber der mit 3/4 Kuchen, das ist auch ein bisschen logisch, dass der sagt, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, dass sich was ändert, weil ich habe ja das größere Stück so. Und das erlebe ich einfach mega oft im Kommentarfeld dann, dass die Personen mit dem größeren Stück Kuchen sagen, das sehe ich nicht, das stimmt nicht, es gibt keinen Sexismus, keine Ahnung was. Und eigentlich wissen sie, sie haben einfach gerade das größere Stück Kuchen und es schmeckt halt geil.
Also, auf der einen Seite lernen, den Kuchen zu teilen, nehme ich daraus mit. Und auf der anderen Seite offen sein für Diskussion, für miteinander sprechen, damit wir auch weiter eine positive Entwicklung haben, in der Sexismus einfach in der Werbebranche abnimmt.
Und trotzdem radikal bleiben. Also ich halte gar nichts davon, dass man jetzt alle nur noch betütelt und immer nur noch sagt, ja, also ich möchte jetzt gar nicht anecken und ich möchte jetzt hier gar nicht den Raum zerstören, indem ich das anspreche und so funktioniert ja Protest nicht. So funktioniert nicht Veränderung. Also was wir jetzt quasi, alle Rechte, die wir jetzt haben, haben wir nicht bekommen, weil da Frauen saßen, die gesagt haben, es ist schon ganz okay, aber es wäre total toll, wenn wir vielleicht mal drüber sprechen könnten. Nee, also da muss auch immer wieder eine harte Kante sein, da muss Konflikt sein, da muss auch irgendwie mal, also ich sage immer, die gläserne Decke wird nicht zerbrochen ohne Scherben. Das ist einfach etwas, da braucht es ein bisschen Kampf, da braucht es auch ein bisschen Radikalität, da braucht es auch Stärke. Aber das geht ja auch alles immer respektvoll und es geht auch immer irgendwie konstruktiv. Trotzdem kann man auch einfach mal wütend sein und das ist auch völlig okay und wichtig.
Also von deiner Seite auch durchaus deutlich Einsatz zeigen und den Konflikt nicht scheuen.
Ja, aber es funktioniert ja sonst nicht. Also ich habe vor kurzem einen Kommentar auf LinkedIn gelesen, wenn Rosa Parks einfach wieder aus dem Bus ausgestiegen wäre, hätte sich nichts geändert. Und so ist es halt. Das ist manchmal unfassbar unangenehm, für Dinge einzustehen und es ist unfassbar unangenehm, stark zu sein und auch andere zu provozieren und Konflikte zu haben. Aber es funktioniert einfach nicht anders. Und wenn man immer versucht, dass Frieden herrscht und dass alles ganz happy hippo place ist, da, not gonna happen. Das so bekommen wir es gar nicht hin.
Ich würde sagen, das heißt, wir werden einfach in Zukunft weiter diskutieren, weil verschiedene Meinungen auch wichtig sind. Das Ganze wird wahrscheinlich weiter Thema bleiben und ich wollte die Folge mit einem kleinen Service-Hinweis schließen. Es kann nämlich jede Form von Werbung auch gemeldet werden beim Deutschen Werberat. Ich packe euch den Link gerne mal in die Shownotes. Also wenn auch ihr in eurem Alltag etwas seht, wo ihr sagt, hey, an irgendeiner Stelle, es muss gar nicht Sexismus sein, es können auch andere Dinge sein, finde ich das gerade unpassend. Es ist nichts, was ihr einfach quasi ignorieren müsst, sondern ihr könnt auch selbst kurz aktiv werden und das einfach easy übers Internet melden. Link ist in der Shownote. Und in dem Sinne, liebe Isa, sage ich dir vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und danke für das schöne Gespräch.
Tschüss.